ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Jascha Munk.
Vielen schönen Dank.
Schön, dass Sie da sind.
Freue mich.
Sind Sie gut zu uns gekommen?
Sehr gut.
Ja, wo kamen Sie jetzt her?
Ich kam aus Zürich, hatte da einen Vortrag gemacht und ein bisschen Fernsehen und bin dann gestern ganz gemütlich mit der Bahn angereist. Die Bahn war sogar pünktlich. Ich höre ja, dass das heutzutage selten ist.
Ja, das hören Sie, weil Sie gar nicht hauptsächlich in Deutschland sind, sondern Sie leben in den USA. Sie sind Politikwissenschaftler. Sie lehren internationale Beziehungen an der Johns Hopkins University in Baltimore und sind eine vielgehörte Stimme dort zu politischen, gesellschaftlichen Themen. Sie haben eine interessante Lebensgeschichte, muss man sagen. Sie sind nämlich in München geboren und Ihre Wurzeln sind jüdisch und polnisch. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Das stimmt alles genau richtig.
Ja. Und Sie sind viel rumgezogen, auch in Ihrer Kindheit und unter anderem auch hier in Baden-Württemberg gewesen.
Genau, also meine Mutter ist Musikerin, die war Dirigentin. Und jedes Mal, wenn sie dann sozusagen einen Job an einem anderen Opernhaus hatte, bin ich mitgezogen und in München geboren, wie Sie gerade gesagt haben, aber hatte dann verschiedene Stationen in Schwaben, angefangen hier in der Nähe von Stuttgart bei Maulbronn. Da war ich so 7 Jahre alt. Dann sind wir gezogen nach Laubheim. Da war meine Mutter in Ulm an der Oper GMD. Und dann später habe ich Abi gemacht in Karlsruhe. Also ich habe Baden-Württemberg ganz gut bereist als Kind. Mhm.
GMD heißt Generalmusikdirektorin?
Richtig.
Ja. Also eine talentierte, begabte, gute Musikerin, ihre Mutter. Ihre Eltern kommen ja aus Polen und mussten das Land Ende der 60er Jahre verlassen.
Richtig, also meine Großeltern waren Kommunisten, die waren überzeugte Kommunisten, die dachten, dass diese Ideologie die Welt irgendwie besser gestalten würde, haben dafür auch politische Risiken angenommen, sind alle vier irgendwann im Knast gesessen Anfang der 30er Jahre.
Hier in Deutschland?
In Polen.
In Polen.
Und haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Regime mit aufgebaut. Dann irgendwann gemerkt, dass ihre Träume davon sich vielleicht nicht bewahrheiteten, dass diese Ideologie nicht ganz so funktionierte, wie sie es dachten. Und 1968 gab es in Polen dann eine große, von diesem kommunistischen Regime angestoßene antisemitische Welle, in der die verbleibenden Juden im Land, da gab es noch ungefähr 50.000 Juden, es hatte mal 3 Millionen gegeben vor dem Holocaust, da gab es noch 50.000 und von denen sind dann fast alle vertrieben worden, 1968, 1969. Mhm. Und da sind meine Eltern und meine Großeltern dann aus dem Land heraus.
Die durften dann durch den Eisernen Vorhang, oder mussten durch den Eisernen Vorhang gehen, sind dann in München gelandet. Sie selber hier in Baden-Württemberg, wie ist da jetzt Ihr Verhältnis? Sie haben gesagt, viel rumgezogen, Laubheim sind alles ein bisschen kleinere Städte hier. Welches Verhältnis haben Sie heute zu Baden-Württemberg?
Ach, also ich habe gestern sehr gerne Maultaschen gegessen hier in Stuttgart. Also ich mag diesen Teil des Landes durchaus. Es waren zum Teil vielleicht auch, weil ich auch zu einer anderen Zeit damals noch auf dem Land gelandet bin, zum Teil schwerere Teile meiner Kindheit. Also da ging es mir schon manchmal so, dass ich der Exot war. Also zum Teil, weil ich Hochdeutsch spreche, zum Teil, weil meine Mutter irgendwie einen seltsamen Beruf hatte, zum Teil, weil wir Einwanderer aus Polen waren und zum Teil natürlich auch, weil ich jüdisch bin.
Mhm. Sie haben in Ihrem Buch Stranger in My Own Country, also Fremder im eigenen Land, vor knapp 10 Jahren beschrieben, dass dieses Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein, für Sie auf Deutschland zugetroffen hat. War das das, was Sie jetzt gerade beschreiben oder ging da noch was drüber hinaus?
Genau, also das Seltsame ist ja, wenn ich in eine Bäckerei gehe, also ich klinge ja so, als sei ich vollkommen Deutscher, ich habe ja auch den deutschen Pass natürlich, da bin ich zuerst einmal ein ganz normaler Kunde. Wenn ich aber erwähne, dass ich jüdisch bin zum Beispiel, merke ich oft schon komplizierte Reaktionen. Das kann mal negativ sein, das kann mal etwas mit Antisemitismus zu tun haben. Manchmal, besonders in der Vergangenheit, ich finde, das hat sich ein bisschen verbessert, ist das dann auch ein sehr gut gemeinter, aber manchmal ein bisschen unangenehmer Philosemitismus. Dass Leute mir dann beweisen wollen, wie sehr ihnen die deutsche Geschichte leid tut, wie sehr sie sich für das Dritte Reich schämen und wie sehr sie deshalb die Juden lieben. Und das ist zwar wirklich oft gut gemeint, aber es macht es schwer, locker miteinander umzugehen. Es macht es schwer, einander wirklich als gleich und ebenbürtig zu sehen und zu behandeln.
Sie sind in die USA ausgewandert, hier in Deutschland aufgewachsen, unter anderem in Baden-Württemberg. Und es gab da so ein Fremdgefühl. War das der Grund, warum Sie dann in die USA gegangen sind?
Nein, es war vielleicht ein Teil des Grundes. Also erstmal bin ich mit 18 nach England zum Studium gegangen. Und ich hatte schon immer das Gefühl, mich in Deutschland nicht ganz zu Hause zu fühlen. Das hat vielleicht etwas damit zu tun gehabt, warum ich damals die große weite Welt sehen wollte und irgendwie ein neues Abenteuer anfangen wollte. Aber ich habe auch einfach bin angenommen worden an eine tolle Uni in England, in Cambridge, und hatte einfach Fernweh. Und ich glaube, das hat auch einfach was mit meiner Neugierde auf die Welt zu tun.
Da geben sich dann eine Menge Identitäten, die da schon drinstecken, auch bei Ihnen. War das dann in den USA so, dass Sie das besser alles unter einen Hut kriegen, jetzt zum Beispiel als hier in Deutschland?
Ja, ich fand zumindest lange in den USA, dass das Land einfach mehr gewöhnt ist, mit Menschen umzugehen, die komplizierte Identitäten haben, die verschiedene Identitäten haben. Und in meinen Anfangsjahren in den USA zumindest empfande ich es auch so, dass ich mich dann nicht über meine Identität definieren musste. Also in Deutschland hatte ich, als ich aufwuchs, gerade in den 90er Jahren, auch noch Anfang der 2000er Jahre, das Gefühl, wenn ich irgendwie erwähne, dass ich jüdisch bin, ich bin nicht religiös, das ist für mich nicht das Wichtigste an mir, aber es hat natürlich die Geschichte meiner Familie stark geprägt, dann bin ich für viele Leute der Jude. Das wird dann zu meiner Identität. Während in den USA konnte ich das irgendwie erwähnen und dann wussten die Leute, dass irgendwie ist irgendwie ein Fakt über mich, aber es definierte mich nicht auf dieselbe Weise.
Und das war hier in Deutschland anders?
Das fand ich in Deutschland oft anders, ja. Dass, also gerade in der Zeit, als die Vergangenheitsbewältigung noch in den Anfängen war oder zumindest im öffentlichen Raum sehr dominant war und in der die Debatte darüber, was eigentlich ein Deutscher ist, noch sehr stark darüber sich ausbröselte, wie man es jetzt mit den Juden hält und wie man es mit der eigenen Vergangenheit hält, war das schon immer etwas, ein Moment, wenn man irgendwie sagte, ja, übrigens, meine Familie ist jüdisch oder so, nicht, dass das all die ganze Zeit erwähnt hätte, aber wenn das halt irgendwie in einem Kontext natürlich war, es zu erwähnen, merkte ich schon, da veränderte sich plötzlich etwas im Raum. Ich finde, es hat sich ein bisschen verändert, zum Teil aus positiven Gründen, weil Deutschland einfach heute viel diverser ist, als es noch in meiner Kindheit war, auch auf viel natürlichere Weise diverser geworden ist. Ich finde, da hat das Land echte Fortschritte gemacht und damit bin ich weniger Exot, als ich das noch vor 20 Jahren gewesen wäre. Zum Teil vielleicht auch aus weniger positiven Gründen, weil heute natürlich die große Diskussion ist über Flüchtlinge, über Einwanderer aus dem Mittleren Osten oder auch aus Afrika und damit sozusagen diese Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und dem Jüdischsein weniger zentral steht in den Köpfen der Leute und vielleicht auch im öffentlichen Raum.
Also dieses Erwähnen müssen, das ist auch gar nicht mehr so wichtig vielleicht. Sie haben sich ja während Ihrer Kindheit in Deutschland immer so als weltoffenes Land gewünscht, in dem auch Menschen, das ist jetzt ein Zitat, mit Migrationsgeschichte und Menschen anderen Glaubens vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sein können. Also dahingehend hat sich's positiv entwickelt aus Ihrer Sicht.
Finde ich schon. Also ich meine, wir sitzen hier, wir haben beide einen Migrationshintergrund und ich glaube, dass das nicht mehr ganz unüblich ist in Deutschland und die Leute jetzt auch nicht irgendwie vor den Kopf stößt. Vor 20 oder 30 Jahren war das, glaube ich, seltener und das hat einfach damit zu tun, dass mittlerweile mehr Menschen aus aller Länder der Welt in diesem Land sind. Natürlich auch die Kinder und die Enkelkinder zum Beispiel von den sogenannten Gastarbeitern aus der Türkei und aus anderen Ländern oft Karriere gemacht haben und deshalb auf ganz natürliche Weise die Leute es gewöhnt sind, mit dieser Diversität konfrontiert zu werden. Und das ist zunächst einmal was Positives.
Sie sind in die USA gegangen, Sie haben da richtig Karriere gemacht im wissenschaftlichen Bereich. Sie waren in Harvard, Sie sind jetzt bei der Johns Hopkins University, Sie sind inzwischen Autor mehrerer Bestseller auch. Da geht es häufig um politische, gesellschaftliche Themen. Sie sind Mitglied des Herausgeberrats in der Wochenzeitung Die Zeit. Das muss ich jetzt einmal sagen, also Sie lassen die Funktion gerade ruhen. Grund ist, dass gegen Sie der Vorwurf der Vergewaltigung vorliegt, erhoben von einer US-amerikanischen Journalistin, die Sie auch gut kennen. Sie haben die Vorwürfe als Zitat kategorisch unwahr zurückgewiesen. Vielmehr ist jetzt hier bei uns über diesen Fall nicht bekannt. Die wurden öffentlich, die Vorwürfe, nachdem wir Sie eingeladen haben, Herr Munk. Und wir haben natürlich die Einladung aufrechterhalten, weil wir nicht vorverurteilen wollen. Aber der Sachverhalt, der soll jetzt hier aus Rücksicht auf die Journalistin und natürlich gegenüber allen Opfern von sexueller Gewalt nicht weiter besprochen werden. Das haben wir so besprochen, damit sind Sie einverstanden. Warum haben die Wähler zu den wichtigsten Institutionen, Politikern und Medien eigentlich so wenig Vertrauen? Diese Frage stellt sich der Politikwissenschaftler, Publizist und Buchautor Jascha Munk in seinem neuen Buch Im Zeitalter der Identität. Und Herr Munk, haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
So einfach ist es nicht. Es hat verschiedene Gründe, aber ich glaube doch, dass auch ein Grund darin besteht, dass sich viele Institutionen und viele Kreise gebildeter Leute in den Großstädten, die vielleicht ganz gute Jobs haben, sehr von der Mitte der Gesellschaft verabschiedet haben. und zum Teil auch in ihren Ansichten relativ extreme Positionen einnehmen, dann alle diejenigen, die nicht mit ihnen übereinstimmen, sehr leicht verteufeln. Vielleicht für Menschen in allen Teilen der Welt, die vollkommen andere Traditionen haben, großen Respekt zollen, aber den Menschen, die 20 Kilometer weit entfernt wohnen, mit denen sie bestimmte Meinungsverschiedenheiten haben, die können sie alleine nicht respektieren. Ich glaube, das empfinden viele Menschen momentan so und das macht es natürlich schwerer gegenüber diesen Kreisen, die Verantwortung haben, die in hohem Amt und Würden sind auch oft, dann Vertrauen zu behalten.
Mhm. Sie sind ja selber, und das ist vielleicht ganz wichtig jetzt hier zu betonen, im sehr, sehr zarten Alter, wenn ich sagen darf, von 13 Jahren der SPD beigetreten, weil Sie in der Partei, also da waren Sie noch in Deutschland, weil Sie in der Partei was gesehen haben. Und zwar ging es da schon auch um die Integration zum Beispiel von Minderheiten und auch das, was Sie jetzt beschreiben, gehört ja auch irgendwie dazu. Sehen Sie das heute nicht mehr in der Partei?
Also ich bin 1982 geboren, das bedeutet Bundeskanzler Helmut Kohl war für mich immer ein Wort, bis ich 16 war.
Ja. Ging ja nicht anders.
Helmut Kohl hatte ja auch viele große Verdienste, aber ich hatte damals das Gefühl, dass es die politische Linke war, die für ein Land steht, das moderner ist, fortschrittlicher, das zum Beispiel gegenüber sexuellen Minderheiten größere Rechte einstehen will und das eben auch Menschen, die aus allen Teilen der Welt auf einer anderen Weise begegnet, mit der Hoffnung, dass wir einander verstehen können, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ich befürchte, dass mittlerweile Teile der Linke diesen Humanismus, diesen Universalismus abgestoßen haben. Dass es mittlerweile Teile der Linken sind, die sagen, wenn sie eine andere Schnittstelle an Identitäten haben, also andere Religion, andere Hautfarbe, andere sexuelle Orientierung, dann kann ich sie ja gar nicht verstehen. Dann können wir gar nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Dann soll ich letztlich meine politische Meinung nur an sie delegieren, wenn es um ihnen relevante Themen gibt. Mhm. Das ist für mich weder eine Vorstellung von der Gesellschaft, in der ich leben will, keine Vorstellung davon, wie wir einander umgehen sollten, noch ein Rezept dafür, eine wirklich gerechtere und solidarischere, das ist ein wichtiges SPD-Wort, Solidarität, eine solidarischere Gesellschaft aufzubauen. Deshalb habe ich mich tatsächlich Teilen der Linken und auch der SPD entfremdet.
Bevor wir den Begriff vielleicht mal Identität klären, weil da geht es ja dann auch wieder um links und rechts, ein kurzer Gruß von Freddy aus Laubheim, der hört gerade die Sendung und falls es Sie interessiert, in Laubheim, da gibt es ein sehr interessantes Museum für Christen und Juden, in Anführungsstrichen, im Schloss. Also würde sich lohnen, es anzuschauen, sagt er.
Da bin ich schon mal gewesen, und zwar als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, genau auch zum Teil über meine Kindheit in Laubheim, wo ich auch etwas kritisch mit Laubheim ins Gericht gezogen bin, muss ich sagen, wurde ich dahin eingeladen. Und das war vielleicht auch ein Anfang eines Wandels in meiner Meinung, weil ich erstaunt war, wie sich diese Stadt auch verändert hat. Also ich kann mich erinnern, als ich dort Kind war, es gibt einen größeren jüdischen Friedhof in Laubheim und darüber redete aber kaum einer. Und es war eigentlich, wenn man danach fragte in der Innenstadt, wussten Leute gar nicht, wo das ist. Und mittlerweile hat sich die Stadt viel stärker mit der eigenen Vergangenheit auch auseinandergesetzt. Und ich war bei dem Besuch in diesem sehr schönen Museum erstaunt, wie viel sich da auf positive Weise verändert hatte. Also ich besuche allen in der Gegend, empfehle ich den Besuch in dem Museum auch.
Also eigentlich ein gutes Beispiel für das Gegenteil von dem, was Sie gerade eben beschrieben haben. Also die Problematik der Diskussion, genau das ist eigentlich ein gutes Beispiel für eine Diskussion, die zusammenführt und uns weiterbringt.
Ja, uns können Diskussionen weiterführen. Ich glaube, gerade wenn es darum geht, heute sich Gedanken zu machen, wie es aussieht in Deutschland, müssen wir beides gleichzeitig machen können. Wir müssen echte Probleme ansprechen können, echte Probleme bei der Integration, die es sicherlich gibt, echte Probleme bei der Diskriminierung und dem Rassismus, die es sicherlich auch weiterhin gibt. Und gleichzeitig sollten wir anerkennen, dass wir riesige Fortschritte gemacht haben. Also ich weiß, vor 10 Jahren hatten wir noch eine riesige Diskussion, wenn man sich an Thilo Sarrazin erinnert zum Beispiel, darüber, ob die Kinder und die Enkel von Gastarbeitern sich hier ordentlich integrieren würden. Mittlerweile reden wir über andere Bevölkerungsgruppen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, aber die Kinder und die Enkel der türkischen Gastarbeiter gelten mittlerweile als recht gut integriert, weil es da auch wirklich Fortschritte gegeben hat, große Fortschritte in den letzten Jahrzehnten. Genauso sieht es, glaube ich, auch bei der Diskriminierung beim Rassismus und so weiter aus. Es gibt natürlich echte Diskriminierung auch heute noch, aber das Land ist, glaube ich, viel toleranter, viel weltoffener. Es gibt viel mehr echtes, normales, alltägliches Miteinander als noch in meiner eigenen Kindheit.
Die ethnische, kulturelle oder sexuelle Gruppe, in die wir geboren werden, die bestimmt unabdingbar, wie wir die Welt wahrnehmen. Das ist so eine typische Identitätshypothese. Vielleicht klären wir ganz kurz mal diesen Begriff. Also Identität, was ist denn das überhaupt?
Also zuerst mal hat sich dieser Begriff verändert. Zuerst vor 30, 40 Jahren, wenn man über Identität geredet hat, ist das so wie sozusagen der Pass, der beweist, wer man ist. Also ich habe eine andere Identität als Sie, weil wir nicht dieselbe Person sind. Mhm. Mittlerweile meinen wir, wenn wir über Identität reden, oft das Zugehören zu einer sozialen Gruppe. Also Identität ist das Schwäbische oder das Badensische, Christliche oder das Muslimische, dass man weiß ist oder schwarz. Damit habe ich zunächst mal überhaupt kein Problem. Wir haben alle solche Identitäten, die prägen uns auch. Es macht einen Unterschied, ob wir schwäbisch oder badisch oder eventuell bayerisch oder preußisch sind. Es macht einen Unterschied, aus welchem Teil der Welt unsere Eltern oder unsere Großeltern stammen. Und das spielt in der Gesellschaft oft auch eine positive Rolle. Das Problem kommt, glaube ich, wenn man Leute so stark über ihre Identität definiert, dass man anfängt, Annahmen zu machen. Dass man sagt, wenn Sie eine andere Identität haben als ich, dann kann ich Ihnen vielleicht nicht vertrauen. Oder dann sind Sie so unterprivilegiert, dann sind Sie in der Gesellschaft so diskriminiert, dass ich Sie irgendwie auf eine ganz besondere Weise behandeln muss. Ich finde, wir sollen die Identitäten, die wir haben, anerkennen, einander für diese Identitäten respektieren, ohne das immer in das Zentrum zu setzen. Und zwar weder politisch noch im alltäglichen Umgang miteinander.
Haben wir das früher weniger gemacht, uns über unsere Identitäten, welche auch immer es ist, zu definieren und auch aus dieser Perspektive mehr zu schauen?
Jein, also einerseits gab es natürlich auch mehr Diskriminierung, mehr Rassismus. Wie ich vorhin gesagt habe, glaube ich, dass wir da echte Fortschritte gemacht haben. Andererseits hat sich viel in dem verändert, wie wir darüber reden wollen und sollen. Also als ich aufgewachsen bin bei allen Problemen, hat der durchschnittliche Lehrer gesagt, gut, wir haben hier Kinder aus verschiedenen Ecken der Welt oder wie auch immer, ihr sollt alle miteinander befreundet sein und das soll eigentlich für euch keine Rolle spielen. Spielt miteinander, versteht euch gegenseitig, wir wollen hier eine Klassengemeinschaft aufbauen, in der alle miteinander gut können.
Im besten Fall haben sie das gesagt, ja.
Im besten Fall haben sie das gesagt, nicht immer. Ja. War auch bei mir nicht immer so. Heute weiß ich, dass zum Beispiel in vielen der einflussreichsten, privilegiertesten Schulen in den USA, das ist ein Extremfall, aber es zeigt, wo die Reise gerade hingeht, der Lehrer kommt in die dritte Klasse, in die zweite Klasse, in die erste Klasse und sagt, jetzt teilen wir die Kinder mal auf. Und die schwarzen Kinder gehen in ein kleines Klassenzimmer und die asiatischen Kinder in das zweite und die Kinder mit Latino, also mit Hintergrund aus Lateinamerika, in das dritte und die Weißen in das vierte. Und wir versuchen den Kindern dann einzubläuen, dass das Wichtigste an ihnen ihre rassische, und das ist tatsächlich das Wort, das dann im Englischen benutzt wird, ihre rassische Identität ist, dass sie sich darüber definieren wollen. Mhm. Denn nur so könnten sie sich gegen Ungerechtigkeiten wehren, nur so könnten sie miteinander solidarisch werden. Das ist, glaube ich, ein riesiger Fehler. Da war mir die alte, altbackene Pädagogie, die sagt, versteht euch, versucht miteinander zu spielen, um einiges lieber.
Also Sie sagen, man betont heute mehr den Unterschied als die Gemeinsamkeit, um das jetzt mal ganz einfach zu übersetzen. Aber das kann ja auch so positive Aspekte haben. Also zum Beispiel, dass eben auch Minderheiten vielleicht mehr beachtet werden, dass gewisse Menschen, die sonst benachteiligt werden, auch in den Fokus kommen, im positiven Sinne.
Also was positiv ist, ist, dass Deutschland, die USA diverser geworden sind, dass es für uns natürlicher ist, dass Menschen eben aus verschiedenen Teilen der Welt Wurzeln haben, dass wir davor auch einen gewissen gegenseitigen Respekt haben. Aber die eigene Identität kommt immer relativ einfach und natürlich. Die kommt von den Eltern, von den Tanten und Onkeln, von den Großeltern. Was schwierig ist in so einer diversen Gesellschaft, ist diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Leuten beizubringen, dass sie auch was gemeinsam haben. Mhm. Dass wir gemeinsam Solidarität haben können als deutsche Staatsbürger, auch wenn wir vielleicht verschiedene Religionen haben, wenn wir vielleicht verschiedene Hautfarben hätten. Mhm. Und da finde ich, ist es sehr wichtig, dass unsere Institutionen mit den Schulen und den Universitäten und den Medien angefangen, eben mehr auf unsere Gemeinsamkeiten aufbauen, ohne die Unterschiede wegdenken zu wollen, als die Leute dazu zu inspirieren, zu sagen, das Wichtigste an ihnen ist doch die Identität und als guter Mensch sollte man das als allererstes denken. Und wir können einander gar nicht wirklich verstehen, wenn wir einander inspirieren, kulturell oder in andere Hinsicht, ist das vielleicht etwas Gefährliches. Das halte ich dann tatsächlich für einen Fehler.
Aktuell Genderverbot an Schulen in Bayern und Behörden. Das ist so eine Schlagzeile, die ging gestern durch die Medien, beziehungsweise vorgestern. Da dürfen jetzt in allen Verwaltungsbehörden, also die Gendersprache mit Sternchen, Binnenstrich und was es alles gibt, nicht mehr verwendet werden. Ist das eine klassische Folge von dieser Diskussion um Identitätspolitik?
Das ist die Polarisierung in unserer Gesellschaft, natürlich. Und das Problem mit der Polarisierung ist, dass wir dann zwei Hälften der Gesellschaft haben. Die einen Zirkel, in der man gendern muss, zumindest implizit gendern muss. Und wenn man das nicht tut, dann gilt man als schlechter Mensch oder wird nicht mehr zum Abendessen eingeladen. Und dann gibt es die Gegenreaktion von Politikern, die sagen, wir lösen das jetzt über Gesetz und verbieten den Leuten, sich auf eine bestimmte Weise zu äußern. Das ist natürlich auch nicht die Lösung.
Also die Hochphase dieser aus meiner Sicht zum Teil sehr aufgeregt geführten Diskussion, zum Beispiel über das Gendern, die ist ja eigentlich ein Stück weit schon vorbei oder sagen wir mal zur Ruhe gekommen. Man erinnert sich so an Ratlosigkeit in Firmen, Institutionen, Behörden. Ja, wie soll man denn jetzt Menschen anschreiben? Soll man jetzt ein Sternchen benutzen oder was auch immer? Also jetzt gibt es da so eine drastische Gegenmaßnahme. Im Grunde genommen also genau das, was man nicht erreichen wollte mit der Diskussion. Wie konnte das so weit kommen?
Genau. Ich weiß nicht, ob die Diskussion, die Hochphase der Diskussion schon vorbei ist. Also ich finde, in den letzten Jahren haben sich da wahnsinnig viele neue Gepflogenheiten in wichtigen Institutionen eingenistet, ohne dass wir wirklich in der Breite der Gesellschaft darüber diskutiert haben. Und viele Menschen fühlen sich davon überrumpelt und manche auch ein bisschen überfordert. Also ich sage immer Freunden von mir, die Professoren sind, die Journalisten sind, wir sind alle Menschen, die mit Worten arbeiten. Für die es normal ist zu sagen, oh, jetzt lernen wir uns auf eine andere Weise auszudrücken zum Beispiel. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich da sozial ausgeschlossen. Das ist nicht so, dass die, es gibt sicherlich einige Menschen, die auch aus Prinzip Widerstand dagegen haben oder das einfach aus ihren Werten heraus falsch finden. Aber ich glaube, die meisten Menschen sagen einfach, aha, aber wir haben doch die ganze Zeit in unserem Leben auf die eine Weise darüber geredet und so schlimm war das nicht. Und jetzt soll ich plötzlich auf eine andere Weise darüber reden oder schreiben. Und ich verstehe aber nicht wirklich, wie das funktioniert. Also jetzt im Mündlichen mich immer daran zu erinnern, dann zu sagen, Student, in und diese Pause zu machen, das gelingt mir aber nicht immer. Und jetzt habe ich Angst, wenn ich in die Arbeit gehe und das nicht tue, dann schaut mich der Chef vielleicht blöde an. Und im schlimmsten Fall ist das vielleicht etwas, wo ich dann wirklich Ärger kriege. Warum drücken die mir das auf? Und warum haben die vor mir so wenig Respekt, davon anzunehmen, dass ich nicht ein schlimmer Mensch bin? Und das jetzt über solche Sachen, von solchen Sachen abhängig machen zu lassen, wie sie mich jetzt empfinden. Und ich glaube, für dieses Gefühl sollten gerade Menschen wie Sie und ich ein bisschen mehr Respekt haben.
Wie kommen Sie denn zu dieser Erkenntnis jetzt? Also was ist in der Diskussion da falsch gelaufen? Es gab ja auf der einen Seite so eine überschießende Reaktion hin, das jetzt sozusagen vor der Welle schon auszuführen, wenn ich überlege, an manche Medien denke, die dann durchgegendert haben. Andere Medien, Institutionen, auch gleiche Diskussion in der Politik. Da wird, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Gendern, durchgegendert, auf der anderen Seite wird dagegen gewettert. Was ist falsch gelaufen in der Diskussion? Warum sind Sie aus einer linken Perspektive jetzt kritisch geworden?
Also zunächst mal ist, glaube ich, falsch gelaufen, dass es einfach eine Illusion ist, und das sage ich als Politikwissenschaftler, zu denken, dass wir die Welt verändern, indem wir das eine Wort benutzen oder das andere. Also ich bezweifle zum Beispiel aus sozialwissenschaftlicher Hinsicht, dass sich Menschen, wenn man heute sagt, da saßen 300 Studenten in der Aula, 300 Jungs vorstellen und 300 junge Männer vorstellen. Ich glaube, die würden sich auch bei dem Wort Studenten sowohl Männer als auch Frauen vorstellen. Und wie auch immer man es jetzt selber mit dem Gendern handhaben mag, in diese Diskussion so viel Energie reinzustecken und zu sagen, damit verbessern wir jetzt die Gesellschaft, ist, glaube ich, naiv. Die Gesellschaft verbessert sich durch wirklich anderen Umgang miteinander, durch andere Gesetze, durch andere Begebenheiten, nicht dadurch, dass wir Studierende statt Studenten sagen. Und andererseits war es eben, glaube ich, schon eine Blase, die meine Blase ist. Ich bin ja Professor in den USA, ich bin auch hier in diesen entsprechenden Kreisen mittlerweile. Also es ist ja meine eigene Blase, das ist ja auch eine Selbstkritik, in der man sich einfach von der Mitte der Gesellschaft so sehr verabschiedet, dass man nicht mehr ein Gespür dafür hat, wie normale Menschen das empfinden und damit umgehen.
Wir reden über Identitätspolitik und auch ein bisschen darum, warum die Diskussion darum sich so wahnsinnig zugespitzt hat in den letzten Jahren und warum es auch so heftige Gegenreaktionen gibt, wie zum Beispiel in Bayern. Und da sagt Ursula, in Bezug auf das Genderverbot in Bayern bezieht sich das meines Wissens oder ihres Wissens nur auf Amtsmitteilungen und so weiter. Das stimmt. Also sprechen kann immer noch jeder und jede, wie er oder sie will. Das ist klar. Haben wir, glaube ich, auch gesagt. Jetzt ist es so, Sie kommen jetzt aus so einer Linken heraus und kritisieren das. Warum ist diese Diskussion so überspitzt worden? Also ich komme nochmal drauf zurück, weil ich glaube, um das zu verstehen oder vieles, was wir in den USA sehen, verstehen wir nicht, weil in den USA wird diese Diskussion, jetzt muss ich den Begriff einmal sagen, um diese Wokeness-Kultur noch viel heftiger geführt als bei uns.
Ja, also ich meine, diese im Anführungszeichen Woken-Ideen haben sich auch viel stärker in der Gesellschaft eingenistet in den USA, dominieren die Institutionen viel stärker und haben jetzt auch zu einer riesigen politischen Gegenreaktion geführt. Wir haben ja bekanntlich im November wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Donald Trump ist sehr unbeliebt, wenn man sich die Umfragen anschaut. Wenn man sagt, was halten Sie von Donald Trump? Sagen Leute, ich mag ihn eher nicht. Aber er wird, glaube ich, wahrscheinlich die Wahlen gewinnen. Und das liegt auch darin, dass die Menschen es so satt haben, dass das im breiteren Sinne demokratische Milieu, das Milieu der demokratischen Partei, diese neuen Normen und Geflossenheiten so sehr eingenommen haben. Wir sehen also zum Beispiel, dass mal die Idee war in den USA, die ganzen Menschen, die nicht weiß sind, die werden alle für die Demokraten wählen. Das scheint nicht mehr so zu sein. Eine Mehrheit der Latinos zum Beispiel, der Amerikaner, die aus Lateinamerika stammen, werden wohl für Donald Trump stimmen. Es gibt sehr viele junge Menschen in den USA, die im Allgemeinen eher progressiv sind, die diese neuen Ideen aber so satt haben, dass sie momentan sagen, sie werden für Donald Trump wählen. Mhm. Und damit sehen wir natürlich, wie sehr das diese gesellschaftliche Polarisierung vorantreibt und letztlich auch den aus meiner Sicht sehr gefährlichen Rechtspopulisten Wind in die den gibt.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel von den Hispanics sprechen, also den Menschen mit dem lateinamerikanischen Hintergrund zum Beispiel in USA, das sind doch genau die, die eigentlich davon angesprochen hätten werden sollen, also die sozusagen in solchen Denkmustern beziehungsweise progressiven Denkweisen mehr Beachtung erfahren sollten. Warum also diese, was ist da falsch gelaufen?
In den USA gibt es keine große Diskussion über das Gendern, aber es gibt eine ähnliche Diskussion, wie man über Menschen aus Lateinamerika reden soll, also wie man sie benennen soll. Historisch hat man gesagt Hispanics oder Latinos. Und heute wird in den entsprechend politisch korrekten Kreisen Latinx gesagt. Und das X ist sowas wie ein Gendern. Mhm. Wir wissen aus Umfragen, dass 99% der Menschen, die aus Lateinamerika stammen, sagen, das mögen wir nicht, so wollen wir nicht benannt werden. Jede E-Mail, die ich von einer Universität kriege, jede E-Mail, die ich von einer Institution in den USA kriege, redet trotzdem von den Latinx-Menschen. Und da sehen wir eben genau diese Separation zwischen den einflussreichsten Kreisen, den Kreisen der gebildetsten Menschen, derjenigen, die in Institutionen Verantwortung tragen und der großen Mehrheit der Gesellschaft. Mittlerweile ist in den USA die Demokratische Partei die Partei der Hochgebildeten und der, wie es mal hier bei der FDP hieß, der Besserverdiener. Und die Republikanische Partei ist die Partei der Arbeiterklasse. Und zwar nicht nur der weißen Arbeiterklasse, sondern auch vieler zugewanderter Menschen, die nicht weiß sind.
Und dazwischen gibt es nichts mehr?
In der Gesellschaft gibt es durchaus noch eine Mitte. Wenn man sich Umfragen anschaut, haben viele Amerikaner zu vielen Themen durchaus sehr sinnvolle, differenzierte Meinungen. Politisch gibt es kaum mehr eine Mitte. Und genau das ist, glaube ich, auch die Gefahr in Deutschland. Wir sind hier nicht so weit, aber wir müssen wirklich Sorge tragen, dass wir nicht auf dieselbe Weise die Gesellschaft polarisieren, wo es nur noch die Menschen gibt in Berlin und in Heidelberg und also in den Großstädten und den Unistädten, die in ihrer eigenen Bubble sind und die dann zum Beispiel jeden, der nicht denselben, den richtigen Begriff in Anführungszeichen benutzt, verteufeln und andererseits Menschen, die dann aus Rage darüber in die Gegenreaktion übergehen und dann sagen, dann verbieten wir denen das oder wir wählen für die Rechtspopulisten oder die Rechtsextremisten. Das, finde ich, sollten wir hier in Deutschland verhindern.
Herr Munk, wenn wir so dieses Wort Wokeness benutzen, das wird ja auch viel so ein bisschen als Schimpfwort hier in Deutschland von denen, die es vehement ablehnen, benutzt. Aber vielleicht müssen wir mal klären, worum geht's denn da eigentlich in dieser Diskussion?
Genau, deshalb benutze ich den Begriff selber auch nicht so besonders oft. Ich finde, es ist besser, einen etwas neutraleren Begriff zu haben. Aber es geht letztlich um eine wirklich neue Ideologie, die ich als Ideenwissenschaftler, Ideengeschichtler sehr spannend finde, weil es hier wirklich um etwas historisch Neues geht. Was ich für richtig finde, ist, dass wir natürlich in einer Gesellschaft sensibilisiert sein sollen für echte Diskrimination, für echten Rassismus, für echten Sexismus. Und den gibt es natürlich auch weiterhin. Aber diese Ideologie geht weit darüber hinaus. Sie sagt, dass die Identität so sehr im Mittelpunkt steht, in der Weise, in der wir miteinander umgehen, und so sehr im Mittelpunkt stehen sollte, dass wir anderen nicht als Individuen begegnen sollen, sondern als Repräsentanten verschiedener Identitätsgruppen. Wir sollten uns also hier nicht am Tisch gegenüber sitzen und darüber definieren, wie wir die Welt denken, ob wir einander sympathisch finden, ob wir in dem einen Punkt vielleicht übereinstimmen und im anderen vielleicht nicht, was ja auch spannend sein kann, sondern sagen, Sie haben Wurzeln in Syrien, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, ja.
Ich habe Wurzeln in Polen oder bin jüdisch und das ist das, was uns definiert. Das halte ich für falsch, denn so kommen wir nicht besser miteinander ins Gespräch. Und im Extremfall, wie man das zum Beispiel in den USA sieht, geht es dann zum Beispiel sogar darum, dass der Staat selber zwischen seinen Bürgern unterscheiden soll aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Identität. Also während zum Beispiel in Deutschland diese wichtigen Impfstoffe gegen Corona vergeben worden sind nach Alter, weil es die ältesten Menschen sind, die bei dieser Krankheit am meisten Gefahren hatten, hat die zuständige Behörde in den USA gesagt, leider sind die älteren Amerikaner durchschnittlich weiß, deshalb sei das inakzeptabel und wir geben diesen Impfstoff jetzt stattdessen an diejenigen Menschen, die für die Wirtschaft besonders wichtig sind. Da ging es um Kellner oder um Schaffner. Es ging aber auch um Filmproduzenten in Los Angeles, um Banker in New York oder um Professoren wie mich im Staat von Maryland. Dadurch sind letztlich mehr Menschen gestorben. Das war ein riesiger Fehler und hat natürlich auch das Potenzial, dann zu einem Nullsummenspiel, zu einem Kampf zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen anzustiften. Mhm. Darin liegt für mich der Kern dieser neuen Ideologie und den müssen wir ganz klar bekämpfen.
Da sprechen Sie jetzt natürlich ein brisantes Thema an, weil auch hier in Deutschland, das haben Sie ja jetzt so als Positivbeispiel dargestellt, sagen viele Menschen zum Beispiel, die Kinder und Jugendlichen wurden hier in Deutschland stark benachteiligt als Gruppe. Das ist aber wieder jetzt ein ganz anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, also wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, ja, dann darf ich ja als Repräsentant einer Gruppe nach dieser Diskussion eigentlich nichts über Sie sagen. Also da gibt es so eine Art moralische Graduierung, die da so ein bisschen eingetreten ist. Und das stört viele Menschen. Wie ist die überhaupt entstanden? Wodurch?
Also zuerst mal, was natürlich wahr ist, ist, dass wir nicht natürlich die Erlebnisse anderer Menschen in unserer Gesellschaft verstehen. Und die Erlebnisse, die alle von uns haben, natürlich schon zum Teil von der Gruppe abhängen, in die wir geboren worden sind. Also dass zum Beispiel ein Mensch, der schwarz ist in Deutschland, sich manchmal ausgestoßen fühlt, ist sicherlich wahr. Und als jemand, der weiß aussieht, kann ich das zunächst einmal nicht genau wissen. Aber was ich schon glaube, ist, dass wir im Gespräch miteinander dafür größeres Verständnis entwickeln können. Und dass eine bessere Gesellschaft, eine solidarischere Gesellschaft genau dadurch entsteht, dass wir dieses Gespräch miteinander suchen. Das wird zum Teil mittlerweile verstoßen von dieser Ideologie. Da sind wir zum Beispiel beim Stichwort kulturelle Aneignung.
Ja, kulturelle Aneignung ist zum Beispiel, verstehe ich jetzt zum Beispiel, wenn eine Musikerin mit Rasterlocken, also Dreadlocks, auf einer Veranstaltung von Fridays for Future nicht auftreten darf. Da besteht der Vorwurf der kulturellen Aneignung wegen der Rasterlocken.
Genau, richtig. Und im breiteren Sinne kann ich mich erinnern, als Kind war es eher die Linke, die gesagt hat, wir machen hier Multikulti-Feste. Die waren manchmal vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber sehr gut gemeint. Wir zelebrieren die Kultur von anderen. Und wenn dann von mir aus auch mal blonde, blauäugige Arier, Klezmer-Musik spielen oder Menschen, die keinen kulturellen Hintergrund in der Türkei haben, türkische Tänze auch mit aufführen, ist das etwas Positives. Das ist die Art von gegenseitiger Beeinflussung, die wir in einem auf sehr natürliche Weise diversen Land doch eigentlich gutheißen sollten. Heute würde es dann heißen, nein, wenn du Urdeutscher bist, dann hast du nicht das Recht, Klezmer zu spielen, hast du nicht das Recht, einen türkischen Tanz mit aufzuführen. Denn dadurch würdest du dir ja diese Kultur aneignen. Und das ist was ganz Furchtbares. Das halte ich leider für einen Irrweg. Wir sollten diese Form der gegenseitigen Inspiration wertschätzen. Das ist der Ursprung aller Kultur, dass Menschen aufeinandertreffen, einander beeinflussen, einander inspirieren. Wenn wir es hier schaffen in diesem Land, diese größere Vielfalt gut zusammen zu leben, dann wird es von dieser kulturellen Aneignung mehr geben in der Zukunft und nicht weniger.
Was verändert sich in unserem politischen Klima, wenn wir uns in der Diskussion nicht mehr durch unsere Unterschiede, sondern durch, also in der Diskussion mehr durch unsere Unterschiede als durch unsere Gemeinsamkeiten definieren? Wir waren gerade dabei, diese Frage zu stellen. Also hat diese Diskussion dazu geführt, dass wir mehr unsere Unterschiede definieren als unsere Gemeinsamkeiten?
Ich glaube ja, und ich will nicht naiv sein, wie das in der Vergangenheit war. In der Vergangenheit galt man, wenn man nicht aus demselben Dorf kam oder nicht aus derselben Stadt kam und nicht aus demselben Land kam, vielleicht auch gleich als ganz, ganz anders. Ich glaube, mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft hat sich das verbessert und gleichzeitig gibt es in diesen Blasen in den Großstädten unter Intellektuellen, unter Hochgebildeten, also auch unter vielen von meinen eigenen Freunden und Bekannten, eben die Gegenreaktion zu sagen, wir definieren dich so sehr über deine Identität, dass eben ein echtes Gemeinsamsein dann auch schwieriger gestaltet.
Ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit auch auf eine gewisse Art und Weise?
Die kann damit mit einhergehen. Besonders wenn Menschen eben das Gefühl haben, ich mache hier meine Arbeit in irgendeiner Firma und natürlich besonders stark in kulturellen Betrieben oder in universitären Kontexten, aber auch in ganz anderen Betrieben. Und wenn ich jetzt diese Meinung äußere, dann gelte ich plötzlich als schlechter Mensch, dann werde ich plötzlich ausgegrenzt. Auch wenn ich gegen Menschen wirklich nichts habe, auch wenn das ungespielt jetzt wirklich nicht aus einem Vorurteil stammt. Und da sehen wir auch in Umfragen, dass Menschen sich heute weniger frei fühlen, ihre Meinung zu äußern, als noch vor einigen Jahrzehnten. Das ist in einer Demokratie, in einer Gesellschaft mit freiheitlich-demokratischen Grundwerten natürlich immer ein Warnzeichen etwas Schlechtes.
Aber sollte denn jeder alles sagen dürfen? Damit sind wir irgendwie wieder bei Jim Knopf und der Tatsache, dass jetzt eine neue Auflage erschienen ist. Jim Knopf, der schwarz ist, sieht jetzt anders aus, hat andere Lippen, nicht mehr so und auch das N-Wort ist verschwunden.
Also zunächst einmal gibt es natürlich vieles, was Menschen sagen, das ich ganz gräuslich finde, was ich ganz furchtbar finde, dem ich auch sehr laut widersprechen würde. Bei zwei Sachen kriege ich ein bisschen Magenschmerzen. Das erste ist, dass ich finde, da bin ich vielleicht amerikanisch gezollt, dass der Staat niemals das Recht haben sollte, seine Bürger einzusperren aufgrund ihrer Meinungsfreiheit. Ich muss meinen Nachbarn nicht einladen, wenn ich den furchtbar finde und wenn er Zeugs erzählt, das ich gräuslich finde. Aber ich finde, der Staat sollte ihn nicht ins Gefängnis sperren können. Da geht's zu weit. Mhm. Und das andere ist, wenn Leute ausgegrenzt werden, nicht, weil sie sich was tatsächlich rassistisch oder sexistisch äußern, sondern weil sie eben bei manchen dieser neuen Moden nicht mitmachen. Also sind wir wieder beim Gendern. Man mag gendern, man mag nicht gendern. Ich habe Freunde, die gendern, ich habe Freunde, die nicht gendern. Aber wenn man sagt, oh, also die kann ich jetzt nicht zum Abend einlassen und die solltest auch du nicht zum Abendessen einladen, weil die gendert ja nicht, dann gehen wir über das, was in einer demokratischen Gesellschaft und einer guten Kultur zuträglich ist, hinaus.
Und damit sind wir im Grunde bei dem, was Sie auf knapp 500 Seiten in Ihrem Buch beschreiben, im Zeitalter der Identität. Wir sind noch mal kurz bei Randolph Gessler. Also diese Diskussion um Identitätspolitik, die ist ja eigentlich schon sehr, sehr alt. Also die gibt's ja schon lange. Und die ist auch historisch gewachsen. Aber für viele wirkt sich diese Diskussion als irgendwie was Neues aus, als so eine Art Modeerscheinung. Ging das vielleicht auch alles zu schnell?
Zum Teil ging es vielleicht zu schnell, aber ich glaube schon auch, dass es hier darum geht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Die richtige Richtung ist ein Humanismus, ist ein Universalismus. Die richtige Richtung ist ein Land, in dem wir sagen, wir sind mittlerweile multiethnisch, auch multireligiös geworden. Das bringt sicherlich auch Probleme mit sich, kann aber auch eine echte Bereicherung für das Land sein. Und versuchen wir damit mal umzugehen, indem wir miteinander ins Gespräch kommen. Indem wir versuchen, zueinander Solidarität zu entwickeln. Hier geht es leider in die andere Richtung. Und zwar, wir werden irgendwann eine Gesellschaft haben, in der es 4 oder 7 oder 23 verschiedene Identitätsstämme gibt. Und unsere Rechten und Pflichten als Staatsbürger im Umgang miteinander sind wir immer davon bestimmt, welcher Gruppe wir jetzt zugehören. Das gibt es in manchen Staaten der Welt, wie zum Beispiel im Libanon, wo letztlich sogar die Art der Erziehung, die man kriegt, die Gesetze zur Heirat oder zur Scheidung, denen man obliegt, davon abhängig sind, ob man jetzt Sunni ist oder Schiit oder Christ. Das geht, glaube ich, wirklich entschieden in die falsche Richtung.
Ich wollte noch mal kurz auf Randolph Gessler zurückkommen, den wir ja vorhin angekündigt haben mit seiner Frage. Also diese, wie er sagt, übertriebene identitätspolitische Diskussion. Hat das seinen Ursprung oder seinen Verstärker vielleicht auch in den sozialen Medien und im Internet?
Absolut. Ich würde mal einen Schritt zurücktreten. Und zwar ist es zuerst einmal ein psychologischer Instinkt, den alle Menschen haben, zu sagen, wir suchen uns eine Identität, wir sind hier die eine Gruppe und ihr da drüben seid die andere Gruppe. Und oft sehen wir in der Geschichte, dass das sehr gefährlich sein kann, weil wir zwar zur eigenen Gruppe dann oft einen unglaublichen Altruismus an den Tag bringen können, auch einen großen Mut, diese zu verteidigen, aber eben auch gegenüber der Außengruppe dann oft sagen, die sind uns jetzt vollkommen wurscht, denen können wir antun, was wir wollen. Es gibt eine rechte und rechtsextreme Ideologie, die das valorisiert, die sagt, wir sind Deutsche, Mitglieder des deutschen Volkes werden verteidigt, alle anderen können uns wurscht sein. Das hat uns in der Geschichte Deutschlands zu großem Unfug angestiftet. Ich finde mittlerweile auf ganz andere Weise und auch auf mildere Weise, dass es eben eine neue linksidentitäre Ideologie gibt, die diesem menschlichen Instinkt auf eine ganz andere Weise auch Vorschub leistet. Die nämlich sagt, so, ihr seid Teil dieser Identitätsgruppe, ihr sollt euch darüber definieren, dieser Gruppe gegenüber sollt ihr solidarisch sein und jeder Bezug zu anderen Identitätsgruppen ist nur im Konflikt, ist nur im Wettstreit, ist nur im Wettbewerb darum, wer jetzt was kriegt. Und das wird in sozialen Medien natürlich wahnsinnig fortgeschritten, weil sich gerade in sozialen Medien viele über ihre Identität definieren und dann zusammenraufen können, um jedem, der diese Identitätsgruppe angeblich auf irgendeine Weise beleidigt oder für eine andere Identitätsgruppe einsteht, dann einen auf den Deckel hauen. Und da müssen wir uns vor dem Einfluss der sozialen Medien durchaus in Acht nehmen.
Spannendes Thema, spannende Diskussion. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch, Jascha Munk in SWR 1, Leute.
Vielen schönen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.